Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Ha! Ja, so ein Scheiß. Es ist das alte Intro,
ja,
weil ich das neue Soundboard, tot. Also diese neue... Ach, es ist das alte Intro, weil ich das neue Intro noch nicht auf diesem Rechner habe, weil ich ja gar nicht zu Hause sitze, wo ich das neue Intro normalerweise verwende. Darum haben wir jetzt gerade den Anfang vom alten Intro gehört, aber ich habe das jetzt schon längst ausgeblendet. Willkommen zu den Flaschen. Wir trinken heute Wein aus Georgien und wir, das ist Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Und wir sitzen im sommerlichen Hamburg. Es ist furchtbar, oder? Ich meine,
bei schwülen 20 Grad und recht viel Regen.
Es hat die ganze Fahrt hierher hat's geregnet. Ich habe gedacht, ich komme so und ich hatte nur gedacht, oh ja, stelle ich mich mit dem Bus auf diesen Elbe-Campingplatz da unten, weißt du, so ein Stück 10 Kilometer entfernt von hier. So sieht total super aus. Habe ich gedacht, oh, mach ich das halt.
Sah wahrscheinlich bis vorgestern auch super aus.
Ja, nun, also
oder gestern.
Naja, jetzt stehe ich auf dem Hof und esse.
Ja. Ja, wir sitzen ja hier heute tatsächlich, wir machen jetzt seit Dezember 2012 Flaschen und sitzen zum ersten Mal zusammen hier an einem Tisch und machen die Sendung.
Total ungewöhnlich.
Ja, machen die Sendung zusammen. Der Michael, der hört noch nichts, weil der wahrscheinlich noch nicht der ist gerade erst gekommen. Du musst nochmal
den Link zum Chat dahin posten. So, ja. Ich setze den einfach mal ins Topic. Ich bin ja hier der IRC-Crack. Nee, ich bin ob.
Ja. Das heißt, es wird irgendwie eine etwas andere Sendung, was auch damit zu tun hat, dass wir uns gar nicht fertig abgesprochen hatten, wer jetzt welche Technik hier bereitstellt. Und Holger dann auch noch im Stau gestanden hat und irgendwie eine Stunde später, also eigentlich erst vor einer Viertelstunde angekommen ist. Mhm. Ja, aber jetzt sitzen wir hier und sitzen uns gegenüber und haben hier drei Flaschen stehen und trinken jetzt kurz vor der Sommerpause einfach georgischen Wein.
Ich bin ja noch nicht, ich bin gar kein Ob mehr in meinem eigenen Channel. Was ist denn mit dem Scheiß IRC? Kannst du auch abschaffen. Entschuldigung.
Genau, und der Holger isst noch, weil er irgendwie den ganzen Tag nichts gegessen hat. Und doch, wir trinken.
Ich hatte ein vegetarisches Schinkenspicker-Sandwich.
Oh Gott.
Ja, habe ich dann auch gedacht. Aber ich hatte so einen Hunger, dass ich irgendwie schneller...
Das irgendwie fertig irgendwo.
Ja, so eine Kühltheke in so einem Rewe. Ja. Dachte ich, oh Gott, nee. Also das war alles irgendwie noch schlimmer als das. Schinken, Salami und ich esse ja Fleisch, aber das esse ich nicht.
Nee.
Ja, also das wirklich nicht. Das kriege ich irgendwie so gewissenstechnisch nicht hin. Und dann gab es noch Käse-Ei. Wo ich auch dachte, wer weiß, wo das Ei herkommt. Das möchte ich vielleicht auch nicht haben. Mhm. Ja, und dann war das vegetarische Schinkenspicker-Sandwich das am wenigsten fragwürdige, was da war. Und das war halt irgendwie, das hat sie ja halt aberwitzig viel Remoulade drauf. Eigentlich war das einfach nur aberwitzig viel Remoulade auf labbrigem Toastbrot. Also eigentlich hätten die auch Remouladentoastbrot verkaufen können, aber naja.
Ja.
Nee, doch, das habe ich gegessen, wollte ich nur gesagt haben. Also ich bin nicht ganz, was trinken wir denn überhaupt?
Ja, wir trinken Tetri Kamuri Cholikuri, also zwei Rebsorten. Wir haben ja letztes Jahr schon mal eine Georgien-Weinsendung gemacht, aber ich erzähle trotzdem noch mal ein bisschen, was zu Georgien dann.
Auf jeden Fall.
Ne? Wir hatten letztes Jahr drei Weine, die so richtig tief sozusagen in die georgische Naturweinszene reingeschaut haben, auch mit viel Quäfri und viel...
Stimmt.
Ne?
Die waren anstrengend, ne?
Ja, es waren schon eher anstrengende Weine. Ihr fandet die alle irgendwie weniger anstrengend als ich, glaube ich.
Ja.
aber es sind halt auch Weine, die grundsätzlich einfach zum Essen getrunken werden, ja, und weniger für sich selber. Und wir haben diesmal drei Weine ausgesucht, die zu denen es ja auch eine ganze Reihe von Rezepten jetzt gab im Chat, nicht im Chat, auf der Seite.
Auf welcher Seite?
Bei mir. Also ich schreibe ja immer seit einem Jahr oder so ein paar Rezepte dazu. Und der Scholtan, der die Weine in seinem Laden ja verkauft oder auch importiert, ich hatte ihn gebeten, einfach ein paar Rezepte dazu zu packen, die zu den Weinen passen. Georgische Rezepte natürlich.
Ich gucke mir das ja nie so genau an. Stimmt, du hast da manchmal Rezepte stehen, aber ich habe es bisher Also wenn es eine Konstante gibt, dann, dass ich immer irgendwie gestresst zu unserer Sendung komme. Dass ich irgendwie...
Ja, und außerdem können wir ja normalerweise eh nicht zur Sendung essen. Deswegen ist es ja auch irgendwie...
Na, stimmt, ja.
Ne? Also für uns ja jetzt weniger interessant. Aber natürlich, es gibt ja jetzt viele bei uns, die zuhören und natürlich Essen vorbereiten und dann auch zusammensitzen, mit Freunden oder Nachbarn zusammensitzen und eben sich die Taschen...
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Kada irgendwann dann einfach mal sowas kocht, weil sie in der Küche auf mich wartet, während sie unsere Sendung hört und die Weine mittrinkt. Aber irgendwie hat das noch nie geklappt. Aber es war auch bisher immer Stress. Es ist ja jetzt, ich bin ja jetzt frei, sozusagen. Also ich arbeite, ich hatte ja letzte Woche meine letzte Radiosendung.
Ja.
Und ich merke gerade, wie die restliche Arbeit sich über mehr Zeit verteilt. Also einfach so in meinem Taskmanager irgendwie so, ne? Ich denke, ach nee, das musst du ja jetzt gar nicht reinquetschen. Kannst ja nächste Woche Dienstag machen, weil da ist genau Zeit dafür. Und das ist total krass. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn sich das alles so ein bisschen, wie nennt man das denn, eingerüttelt hat.
Ja. Super. Eingelevelt.
Eingelevelt.
Genau.
Entschuldigung, ich wollte gar nicht, ja, aber eventuell komme ich dann mal ohne Stress und mit was zu essen.
Ja, das wäre was.
Aber muss ich ja gar nicht, ich muss ja nur hierher, da gibt's ja was zu essen.
Stimmt. Genau. Genau, zurück zu den Weinen. Wir haben drei Weine ausgesucht, die einfach auch so irgendwie zum Sommer passen, also wo man jetzt nicht, finde ich, nicht so zwingend was zu essen braucht wie beim letzten Mal. Aber es schadet nicht, wenn man, glaube ich, dazu was zu essen hat. So. Und genau, wir haben jetzt hier sozusagen einen Weißwein, der so von einem der Altmeister so ein bisschen des Naturweins in Georgien kommt, von Surab Toporitze,
Iberieli heißt. Wie hieß denn dieses berühmte georgische, was ich so geil fand, wo ich so viel, also so auch so ein, jede Menge Zeug von gekauft habe, was dann irgendwie.
Pheasant's Tears.
Genau, was dann irgendwo dann irgendwie.
Genau.
Das meiste konntest du noch nicht mal mitkochen.
Ja, schwierig, ne? Also es ist irgendwie so eine Erfahrung für sich irgendwie mit georgischen Weinen. Also das Interesse, also was ich ganz spannend finde, ist eigentlich, wenn man so in die Geschichte schaut, also ich meine, dass Georgien sozusagen so ein Mutterland vom Weinbau ist, das hat sich ja rumgesprochen und dass man eben, ja, ich sag mal, vor ein paar tausend Jahren, sagen wir mal 5000 Jahren oder 4000 oder 6000, man weiß ja nicht so ganz genau, wann die mit dem Weinbau angefangen
kurz
haben.
Kurz nach der neolithischen Revolution.
Genau.
Und irgendwie die rund
um den Ararat, also genau. Kurz nachdem Noah da wieder abgezogen ist sozusagen, kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und genau, also am Ararat ist ja Armenien, Georgien, Türkei. Mhm. Und in all diesen drei Ländern hat man ja eben Wein, also Traubenanbau aus dieser Zeit gefunden. Mhm. Und weiß eben, dass Trauben verarbeitet wurden, aber man weiß eben nicht ganz genau, wann sie angefangen haben, Wein draus zu machen, weil es in diesen Ländern auch die Tradition des, also in der Türkei heißt das Pekmeş. Das ist so ein ganz eingedickter Traubensaft, der dann wie so Riegel, weißt du, wie so Weintraubenriegel nachher aussieht. Also das wird so lange eingekocht, bis es im Prinzip hart wird.
Also wie so ein Bonbon eigentlich dann, oder wie?
Ja, oder wie diese, ich weiß nicht, kennst du auch im Reformhaus oder so, kennst du diese Riegel, die dann da doch so eine Oblate oben drauf haben?
Ja.
Ne? Die gibt's ja schon ewig lang.
Aber die sind weich. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eingekocht.
Okay. Ja, manchmal ein bisschen weicher, manchmal ein bisschen härter. Aber das ist im Prinzip das, was sie wahrscheinlich schon länger machen als Wein da unten. Aber man hat eben... aus dieser sozusagen 5000 Jahre alte Tonkrüge da gefunden, also das, was wir heute Quevri als Quevri eben bezeichnen, also was es seit dieser Zeit gibt. Nur hat das Ganze eben mit der mit der UdSSR hat es einfach schlagartig aufgehört.
Ja.
Weil die UdSSR halt gesagt hat, wir wollen Massenweinbau. Das haben die ja auch in anderen Ländern gemacht, ja. Moldawien zum Beispiel.
Dabei hätten die wahrscheinlich mit besserer Qualität einen besseren Export hinbekommen können, oder?
Ja, aber da war irgendwie die UdSSR einfach nicht dran interessiert, glaube ich. Ne?
Das wäre Marktwirtschaft gewesen. Marktwirtschaft gab es in der UdSSR ja nur unter der Hand.
Ja. Genau, und dann hat man irgendwann so 125.000 Hektar gehabt in Georgien. Das ist so viel wie hier in Deutschland etwa, ein bisschen mehr. Und genau, dann kam irgendwann Michael Gorbatschow. Der hat dann so eine Anti-Alkohol-Kampagne in Russland gefahren.
Ach komm.
Oder damals noch in der UdSSR. Ja, ziemlich stark, weil halt extrem viel Alkohol getrunken wurde in der UdSSR. Und dann ist das Ganze wieder runtergegangen.
Ich kann an Boris Jelzin denken. Aber, ja.
Genau, und dann haben die 40.000 Hektar gerodet in Georgien und das irgendwie vor allen Dingen durch einen Melonenanbau ersetzt. Und Genau, und dann gab es irgendwann ein Einfuhrverbot, also als dann die Odessis auseinanderdriftete, gab es dann irgendwann ein Einfuhrverbot nach Russland, weshalb der Weinbau dann fast kaputt gegangen ist.
Ach so, weil die miese Qualität hatten?
Genau, die hatten miese Massenqualität.
Die hatten wir hier selber genug. Das, und
genau,
in Russland,
das war also hier total uninteressant.
Richtung Osten haben sie es nicht verkaufen können und ja, wir wollten es nicht haben.
Genau, deswegen ist es dann irgendwie mehr oder weniger erstmal in den Bach runtergegangen. Ja. Also die haben 75% allein nach Russland von ihren Weinen exportiert und die wollten das dann nicht mehr haben. Einfuhrverbot verhängt. Es gab ja auch irgendwie ziemlich starke Spannungen dann, weil die erste georgische Regierung sozusagen eine sehr westlich orientierte Regierung war und so. Also ziemlich einen Stress gehabt. Und genau, und dann ging das, bis 2011 ging das Embargo. Und in dieser Zeit aber haben sich eben verschiedene georgische Winzer auf die sozusagen darauf zurückbesonnen, wie früher Weinbau gemacht wurde. Mhm. Das geht ja, also das finde ich ja immer wieder total spannend, dass sozusagen dieser Massenanbau und die Einfuhr von Pestiziden, Herbiziden, Kunstdünger und so weiter, ja, das Wissen um alten Weinbau innerhalb von zwei Generationen fast komplett ausgelöscht hat.
Ja, klar, also das ist ja auch sowas, das schreibst du ja nicht auf. Also das weißt du halt und du machst es halt und irgendwann übernehmen deine Kinder, steigen deine Kinder in dein Weingut mit ein und lernen das halt, genau, indem du ihnen sagst, wie schneid das nicht so, schneid das so.
Ja, genau.
Wer kommt denn auf die Idee, das aufzuschreiben irgendwie?
Ja.
Ja. Obwohl spätestens, wenn dann der Russe kommt, schreibst du es vielleicht doch auf. Ne? Also wenn einer sagt, so, du darfst das jetzt nicht mehr so machen, wie du es machen wolltest, solltest du. Aber woher wissen die denn dann, wie man es früher gemacht hat? Oder haben
es gab dann schon ein paar Leute, die es aufgeschrieben haben.
Der Alte vom Berg.
Ja, ja, genau. Und dann gab es halt schon so ein paar Leute, die sozusagen noch bei den Großeltern irgendwie sich sozusagen an das erinnert haben, was die Großeltern gemacht haben. Mhm. Das gab es dann schon noch. Ne? Also es gab keinen kompletten Cut sozusagen, sondern es gab schon noch ein paar Leute, die was davon erzählen konnten. Und ich glaube, so ein bisschen war das bei Sorab Toporitze auch. Und der hat dann eben so in dieser Zeit angefangen mit 15 Hektar hat er in zwei verschiedenen georgischen Regionen, so ein bisschen Westgeorgien, Ostgeorgien. Mhm. Ich kann mich da leider auch nicht so aus, weil ich noch nicht da war, aber total gerne mal hinfahren würde. Und der gehört sozusagen mit zu den 10 Leuten, die die Natural Wine Association gegründet haben. Also sozusagen die erste Naturwein-Verbindung in Georgien.
Mhm. Genau. Kann man einfach nach Georgien fahren eigentlich? Oder ist es so, man braucht ein Visum?
Visum wahrscheinlich schon, aber ich glaube, das ist unproblematisch.
Okay.
Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, super spannend, weil von allen, die ich kennengelernt habe, die schon in Tiflis waren, also in der Hauptstadt, meinten, das wäre einfach toll, weil es ist, also zum einen hat es immer noch den totalen Charme einer untergegangenen UdSSR, zum anderen eben diese extrem lange Tradition, georgische Tradition, und dann eben auch ganz viel Neues, also ganz viel auch Modernes. Also das muss einfach ein super Mix sein. Und dann gelten die Georgier eben auch als total gastfreundliche. Eben auch mit einer total gastfreundlichen Küche, die eben auch so auf Sharing basiert, ne?
Wo einfach die alles in die Mitte
auch in den Restaurants die Sachen in die Mitte kommen und jeder nimmt sich was.
Was wir uns jetzt gerade als Next Big Thing verkaufen.
Ja, genau. Das ist Es kommt hier irgendwie relativ spät an. Das habe ich selbst in England oder so schon vor längerer Zeit irgendwie mitbekommen und hier.
Ja, das glaubst du, wie doof ich geguckt habe, als ich bei Otto Lengi saß, alleine bei Otto Lengi saß.
Ja, genau.
Der macht das ja auch.
Ja, der macht das
dann
ja auch.
Dann kriegst du halt auch so komische Portionen und denkst so, das reicht ja nicht. Du bestellst dann halt drei Sachen, aber das ist dann wieder zu viel und aber ja. Ja, dann, ja.
Genau. Okay, ja. Und um zurückzukommen zu dem Wein, das ist, das finde ich ist ein total softer, schöner Einstieg. Also das ist auch aus dem Quevri, also der Sorab Toporitze macht, glaube ich, nur Weine aus dem Quevri. Und aber eben
vergrabener Tonkrug, ne? Genau,
vergrabener Tonkrug.
Waren die mit irgendwas beschichtet innen oder
genau,
waren
mit
die
Bienenwachs?
Bienenwachs.
Genau. Also es gibt verschiedene Formen von Amphoren sozusagen. Die Georgier sagen ja auch, das ist keine Amphore im so wie wir die bezeichnen würden, es ist einfach ein Quevri. Die gibt's bis mehrere tausend Liter sozusagen, also da kann man auch einsteigen, ne? Die sind in der Erde vergraben. Mhm.
Und alle paar Jahre kommt der Tankreiniger, wie beim Öltank bei meinen Eltern, muss da reinkriechen oder so.
Ich glaube nach jeder Ernte, ne? Okay. Also nach je, beziehungsweise wenn die, nachdem die Weine gefüllt wurden. Also ja. Im Allgemeinen ist es ja so, dass du die Ernte machst, also die Lese, dann kommen die Trauben ja normalerweise mit Stiel und Stängel eben da rein und dann machst du quasi den Deckel zu. Also, aber da muss natürlich irgendwie das Kohlendioxid raus, aber im Prinzip zu. Und dann vergärt der Wein einfach für sich, ne? Ohne dass irgendwas passiert. Das ist ja
wird
tatsächlich.
Der dann irgendwann nochmal abgezogen oder so? Oder bleibt der auf der, also Stiel und Stängel, das ist ja dann Maische vergoren?
Genau, das ist Maische vergoren.
Und das bleibt so, oder?
Ja, der klassische Wein aus dem Querbrie, der bleibt so, bis der ganze die ganze Maische rausgeholt wird und dann auch der Saft abgezogen wird. Mhm. Aber bei diesem hier jetzt zum Beispiel würde ich sagen,
also weil der wäre ja wahrscheinlich wesentlich dunkler, wenn ja, der sein Leben dann
ist, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, wie lange der Maischekontakt war, aber es ist ein Wein, der, also von der Farbe her sieht man es ja, dass es wirklich auch ein Orange-Wein ist, finde ich. Aber es ist jetzt keiner, der wahrscheinlich ein halbes Jahr auf der Maische lag. Ne? Also normalerweise ist es ja so, dass dann der Winter kommt und dann passiert nicht mehr viel, dann ist es aber wirklich kalt in diesen Dingern und dann fängt aber im Zweifelsfall das im Frühjahr nochmal an zu Ende zu gären oder so und dann irgendwann, wenn es wärmer wird, holt man das Ganze halt raus. Ne? Und das ist dann schon, glaube ich, eine ziemliche Arbeit tatsächlich, dieses Ding dann wieder sauber zu kriegen, auch überhaupt den Wein da rauszukriegen, das ist natürlich schon irgendwie archaisch. Ne? Also du musst ja im Prinzip mit den Eimern alles rausholen und dann eben den Saft von der Maische trennen und so weiter. Aber ich denke, dass hier die Maische vielleicht nach 2-3 Wochen rausgeholt wurde und der Wein dann weiter vergoren ist.
Ist das übrigens Grüße aus dem Chat, man kann mit einfach als Deutscher kann man einfach mit einem Perso sogar nach Georgien reisen.
Ah, okay.
Du musst halt dann irgendwie durch die Türkei durch oder durch die Ukraine. Also es
stimmt, ne? Du kannst nicht direkt, kommst nicht direkt nach Tiflis.
Du musst halt fliegen, ne?
Ja,
also, wenn du fliegen würdest, dann würde es gehen. Ansonsten musst du durch die Türkei durch und musst hoffen, dass Erdogans Schergen dich nicht
stimmt, hätte ich gar keinen Bock
drauf, irgendeinem Verlies versinken lassen.
Ja.
Naja, aber ja, wer fliegt, kann da einfach hin. Das ist ja schon mal ganz cool.
Ja.
Das mit den Quevris. Nutzt das was oder ist das Show? Weil, hey, guck mal, georgischer Wein, der wird immer im Quevri ausgebaut. Also weil uns Idioten kannst du ja allen Scheiß irgendwie verkaufen. Ne? Also ich erinnere nur an das Rezept von diesem Gin Monkey 47, das auf einem Dachboden in der alten Kiste eines alten britischen Offiziers aus dem Zweiten Weltkrieg. Weißt du, diesen Scheiß. Und das hat ja funktioniert. Wir haben ja wie blöde diesen Gin gekauft, bis wir festgestellt haben, dass es viel bessere gibt.
Mhm. Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass sie dann irgendwann auch ein bisschen das Rezept geändert haben und die Zutaten irgendwie nicht mehr so...
Weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwie, das war so der erste andere Gin, den ich kennengelernt habe. Und darüber habe ich dann so viele andere kennengelernt, dass der mir halt auch egal geworden ist.
Ja.
Aber das mit den Quevris, ist das, braucht's das? Oder könntest du auch einen Stahltank mit Bienenwachs nehmen?
Nee, ich glaube nicht. Das ist schon anders. Also ist schon anders. Ich glaube, sonst wären auch nicht unbedingt noch mehr aufgesprungen, die total überzeugt waren von dieser Idee, so Wein zu machen. Also es gab ja so eine ganze Gruppe dann von italienischen Winzern, also eine kleine Gruppe, aber eben eine Gruppe, die dann irgendwie so in den späten 1990er Jahren, Anfang 2000er Jahren darüber ist und sich das mal angeguckt hatten und dann auch mit einem Höllenaufwand versucht haben, Quevris nach Italien zu bekommen. Josko Grafner ist so ein Name, der hat dann wirklich LKWs mit riesen Quevris sich da kommen lassen und von 10 waren dann 8 kaputt und 2 konnte er dann nutzen. So, ne?
Also, werden die nur so in Georgien gebrannt, die Dinger? Oder?
Ja, so wie die dort gemacht werden tatsächlich bis heute, glaube ich, nur in Georgien, weil alles andere, was so an Amphoren gemacht wird, das sind tatsächlich andere Amphoren. Das sind dann italienische oder spanische und die werden anders gebrannt. Die brauchen dann auch keinen Bienenwachs, weil die, glaube ich, so stark gebrannt werden, dass die dann tatsächlich auch sozusagen weitgehend feuchtigkeitsresistent sind. Und die werden ja meistens dann auch nicht eingegraben, sondern sind halt sogenannte Kelleramphoren.
Ja, genau.
Genau, die stehen dann im Ständer im Keller. Und und ich glaube, jede Form, also jede Ausbauform hat irgendwie sozusagen seine eigenen Vor- und Nachteile. Mhm. Und die Weine sind schon anders. Ja.
man kann es halt so schlecht ausprobieren. Ne? Man müsste eigentlich einfach mal von einer Ernte irgendwie was im, ja, im Stahltank, was im Barrique, was im irgendwie.
Ja, ich habe von einem Moselweingut habe ich tatsächlich drei Weine zum Beispiel im Keller liegen, die in Holz, in Steingut und in noch was ausgebaut wurden. Ja. Vielleicht Edelstahl, ne? Sowas würde ich total gerne eigentlich mal mit einer Sendung machen, aber die Weine waren zu teuer für die Sendung sozusagen, ne? Und auch nur in kleinen. Aber das wäre.
Wär ich habe ja jetzt einen Kellerschlüssel, dann kann ich heute Nacht ja.
Stimmt, aber der Keller hat noch einen eigenen Schlüssel.
Verdammt, ich habe Werkzeug im Bus, das kriege ich hin.
Ja.
Ich habe nichts mehr zu trinken.
Ja, nimm dir doch noch.
Also wenn wir noch, genau,
wenn wir noch gerade hier sozusagen bei diesem Wein bleiben, ich finde, was sozusagen im ersten Moment auffällt, ist so eine Pfirsichnote, finde ich.
Ich finde,
das fand ich eigentlich am auffälligsten.
Der riecht kaum, oder habe ich wieder
Pfirsich?
Ich finde, der hat was Schmutziges, also irgendwas.
Ja. Ja, das fand ich jetzt bei dem hier gar nicht eigentlich. Ich schenke nochmal was nach. Also
schmutzig, ne? Du weißt, wenn ich schmutzig
im sage, Sinne von, ja, boah, also so ein bisschen flüchtiges Säure.
Wenn ich was
oder
nachtrinke.
So, das haben die ja häufig.
Wenn ich was nachschütte, dann ist der Schmutz kein Problem.
Ja. Ja, da ist so ein bisschen, also ich meine, klar, da ist sowas würzig-tabakiges drin.
Stimmt, tabakig, ja? Das ist das Schmutzige.
Ja. Ich finde, es ist ein reifer Pfirsich und ein bisschen tatsächlich so ein bisschen Mandel dazu. Tabak. So ein bisschen was von dieser Orange-Weine haben ja dann auch so ein bisschen gerne was von Schalen, so ein bisschen Grapefruit-Schalen oder so. Ne? Nicht viel, aber finde ich schon.
Ich finde den Mund aber wesentlich mehr, also da ist wesentlich mehr los als in der Nase. Also es ist ja doch sehr oft, dass wir Weine haben, die intensiver riechen, als dass sie schmecken.
Ja, wobei ich ja tatsächlich auch versuche, Weine rauszusuchen, die sozusagen mehr über den Gaumen machen als über die Nase.
Mhm.
Ja, aber das finde ich auch. Der hat einen ziemlich schönen Körper eigentlich. Der ist recht voll. Der ist schön, so schön auskleidend. Mhm. Noch würziger eigentlich, aber sehr, sehr schön frisch dabei. Aber irgendwie auch seidig.
Ne? Aber auch kantig. Das ist eigentlich das Witzige dabei. Der ist eckig, ohne eckig zu sein. Also der tobt nicht so rum, aber ist halt, der ist halt wie ein feines Schmirgelpapier irgendwie.
Zimt kommt aus dem Chat, finde ich auch schön. Ja. Ja, und er hat so eine...
Der ist echt schön. Jetzt ärgere ich mich ja ein bisschen, dass ich hergekommen bin. Deswegen habe ich dieses Paket nicht für lau gekriegt.
Kannst du nochmal fragen. Ich finde, er hat auch hier wieder so eine schöne, saftige Steinobstfrucht und aber eben gepaart mit noch ein bisschen mehr Würze, noch so ein bisschen mehr herben Noten.
Mhm.
Ist auch ziemlich lang,
ja,
ziemlich saftig.
Da stimmt eigentlich so fast alles dran.
Ja, finde ich auch. Ist echt schön.
Stimmt fast alles, also ein bisschen wenig fruchtig, sagen wir mal. Aber... Also jetzt nicht für, also so wenn du auf fruchtigere Weine stehst, dann wirst du ihn wahrscheinlich gar nicht so mögen, aber.
Ja, vielleicht, weil er eben auch diese Würze dabei hat,
genau,
ne? Dieses, eben auch dieses ein bisschen Kantige dabei hat, ne? Ja, also es ist halt kein, natürlich ist kein so geschmeidiger Wein, aber ich finde dafür, dass er eben sozusagen in die Orange-Wein-Kategorie fällt, ist es dann doch eigentlich ein vergleichsweise runder und.
Ist das jetzt, weil du Gewürz gesagt hast, dass ich irgendwie finde, dass der auch irgendwas von so einem Gewürztraminer hat im Mund?
Nö,
nee,
so? Ja, finde ich schon, weil er tatsächlich auch so ein leichtes Muskat mit drin hat. Ne?
Mhm.
Also ja, Zimt finde ich auch gut, aber eben auch so ein bisschen Muskat mit drin. Und aber eben so ganz gedämpft. Ja.
Aber was bleibt denn da übrig? Das ist doch. Ja doch, das ist Muskat. Ganz am Schluss bleibt was übrig. Das ist Muskat. Schmatze. Es hat sich ja wirklich mal, das kannst du dir echt nicht ausdenken, sowas. Es hat sich mal jemand beschwert, dass in dieser Sendereihe so viel geschmatzt würde und geschlürft würde.
Ah, okay.
Da hat sich jemand drüber beschwert. Ich frage mich manchmal, dabei veröffentliche ich die überhaupt nicht auf Spotify.
Ja.
Weil seit ich einzelne Sachen auf Spotify habe, kriege ich ganz komische Kommentare und ganz komische Mails.
Okay.
Keine Häufung, aber sie kommen überhaupt. Also die hatte ich früher nicht.
Okay.
Dafür ist der eine Verrückte weg, der festen Überzeugung ist, dass ich meine Tage und Nächte mit Sarah Kuttner verbringe. Ich habe keine Ahnung, wie der darauf kommt.
Echt?
Ja, sie richtet mir dann auch immer Sachen für sie aus und so. Das ist ein Wahnsinniger. Der kommt auch immer nur nachts, fällt er in die Kommentare ein und schreibt irgendwie vollkommen wirres Zeug. Also entweder trinkt der und hat niemanden, den er dann voll SMSen kann, so wie unser eins das macht. Oder keine Ahnung. Aber der ist lange nicht mehr da gewesen. Dafür kommen so Leute, die mich anpumpen. Neulich eine E-Mail gekriegt von einer Frau, die mich angepumpt hat. Darauf habe ich dann nicht reagiert. Also hat eine Sendung gehört, fand die scheiße, also fand die nicht gut. Ist wirklich pumpig gewesen in dieser Mail. Auf die habe ich nicht reagiert. Dann hat sie eine Woche später oder so, hat sie eine noch pumpigere Mail zurück hinterher geschickt, was ich für ein arroganter Arsch wäre.
So.
Haben wir schon den nächsten Wein? Oh.
Ja, so
also das war wirklich sehr bizarr. Das war echt so, ja, das war ja wohl voll die doofe Sendung. Also da hast du jetzt aber eine Hörerin verloren. Genau, und dann antworte ich. Wir sind doch hier nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wo wirklich jemand, wem die da antworten, alles, das kannst du keinem. Kannst du nicht, also, ja.
Quitte kommt
Quitte.
Aus dem Chat.
Quitte? Achso.
Quitte finde ich auch, ja, finde ich auch gut.
Boah, da. Oh, der neue ist geil.
Wenn wir jetzt zum zweiten Wein übergehen.
Samtavisi Marani.
Genau.
Enthält Sulfite.
Genau, das ist sozusagen das Weingut von Mamuka Kikwatze und seiner Frau Lako Tainishvili.
Die haben alle so lustige Namen, oder das sagen die von uns wahrscheinlich.
Ja, auch, wahrscheinlich.
Ja, Holger Klein. Wusstest du, was Holger Klein auf Georgisch heißt?
Gut, das Natze, das kennt man ja von Shevat Natze, der war ja Georgier. Ne?
Okay.
Ja, und das.
Shevat Natze hieß dieser Vogel in dem Ralf König Comic, der immer alles zerfetzt hat.
Shevat Natze?
Der hieß Shevat Natze.
Aber was? Du erinnerst dich auch an den, was war der Außenminister?
Eduard Shevardnadze.
Ja, Eduard Shevardnadze, das war ja irgendwie quasi
direkt. Ich stelle mir gerade vor, du heißt Holger Klein und Holger Klein ist irgendwie was sehr, sehr Lächerliches
auf Georgisch.
Und dann kommst du rum, hallo, ich bin Holger Klein. Und alle schütteln dir die Hand. Nee, alle sind so, weil alle sind halt super höflich. Genau. Ja, hallo Holger, schön dich kennenzulernen. Und direkt ans Handy.
Was für
jetzt? Eduard, ich habe einen Typen sitzen, er heißt Holger Klein. Wie dieses Video, kennst du die Wahrheit, the truth about Japanese restaurants?
Nee.
Das ist ein Video, es ist aus irgendeiner, was weiß ich, britischen, nee, ich glaube australischen Comedy-Show ist das gewesen. So ein Video, durch ein Gebüsch gefilmt, ein japanisches Pärchen im Restaurant, die ganz normal im Restaurant sitzen, Wein trinken und sich unterhalten. Und er erzählt halt so, Ich war sogar in Australien oder Neuseeland. Ich war ja gerade in Neuseeland und bin da im japanischen Restaurant essen gegangen. Weißt du, was wir mit denen machen? Die müssen, wenn sie reinkommen, ihre Schuhe ausziehen und die Frau so, nee, echt? Ja. Und dann müssen sie auf dem Boden sitzen und mit Stäbchen essen. Dann lachen die sich halt kaputt die ganze Zeit. Und weißt du, wie wir das essen nennen? Sushi. Und sie, Tempura. Als wäre es was ganz Böses, Ekelhaftes. Und wenn sie dann betrunken sind, dann behaupten wir, Karaoke wäre sowas Ähnliches wie ein Nationalding. Und dann lassen wir sie singen. Es ist ein sehr, sehr geiles Video. Ich hoffe, dass ich das finde. Ich muss mir das mal irgendwo notieren. Das ist wirklich sehr, sehr witzig.
Okay. Das war schon älter oder was?
Das ist bestimmt über 10 Jahre alt oder so. Aber echt gut gemacht.
Weil seit es Sushi an jeder Ecke gibt, ist das ja jetzt auch nichts mehr Besonderes, ne?
Naja, schon, weil keiner von uns war, ja du, aber ja. Keiner von uns war jemals in Japan und kann überprüfen, ob das stimmt, was sie uns in diesen Restaurants erzählen, weißt du? Nein, das muss man so essen. Das ist eine schöne Vorstellung. So weiß halt auch niemand, was Holger Klein auf Georgisch bedeutet. So, sag mal, ich habe doch gegessen, aber anscheinend habe ich zu wenig gegessen.
Shinuri. Die Rebsorte.
Achso. Jetzt müssen wir nur den Georgiern mal sagen, was Shinuri auf Deutsch bedeutet. Mhm. Irgendjemand hat Kirschbanane in der Nase in den Chat geschrieben und ich finde, das stimmt. Das ist Kiba.
Mit Walnüssen.
Kiba mit Walnüssen.
Kiba mit Walnüssen. Ja, wobei die Walnuss irgendwie vor allen Dingen am Anfang da ist, finde ich. Und Kiba ist echt ganz witzig, ja.
Die merke ich gar nicht, die Walnuss, ja? Wobei ich die eigentlich immer sehr schnell merke, weil ich Walnuss nicht gut vertrage.
Hm. Ah, doch, ja. Auch im Wein nicht?
Nee, doch, ist doch. Aber eher so eine ganz frische, ne? So eine,
also genau.
Nicht, ne? Ja, ja. Nicht die vom Teller, vom.
Nee, eher grün noch,
ne? Ja, genau.
Ja. Grüne Walnuss. Mhm. Kiba finde ich echt witzig. Kirsche, Banane.
Warum Bananen?
Bisschen Birne. Wirkt auch, also wirkt.
Stimmt,
wirkt so am Olle, Anfang ein bisschen Olle, kantig und dann.
So eine olle Birne.
Auch. Aber immer weicher eigentlich.
Mhm. Ja. So eine olle gelbe Birne.
Ja. Mhm. So mit braunen Punkten schon. Mhm.
Deine Nase pfeift beim Einatmen.
Ja, ich weiß. Hab ich auch gerade gemerkt. Warum tut sie das?
Weiß ich nicht, aber wir könnten mal ein Nasenweinorchester irgendwie machen. Auch.
Ja.
Pflaster.
Jotan schreibt, dass sozusagen Pflaster. Shinuri sozusagen gar nicht so einfach ist, im Quävery auszubauen. Warum auch immer. Kann ich letztlich nicht sagen. Aber das ist halt auch im Quävery ausgebaut. Wobei ich jetzt hier auch sagen würde, nicht zu lange. Oder nicht zu lange mit der Maische Kontakt gehabt. Ne? Ist ja auch, ja.
Ja, sieht aus wie ein.
Aber ich finde auch hier, also wir hatten bei der ersten Sendung mit georgischen Weinen, hatten wir halt recht viel flüchtige Säure,
ja.
In den Weinen, also gerade bei den Weißen. Die waren teilweise sehr herb, die wirkten irgendwie teilweise doch schon sehr unfertig auch noch.
Sehr rau, ne?
So, ja, grau, ja, auch, ja, genau.
Grau, brau.
Ja. Und das ist hier jetzt gar nicht der Fall, mhm. finde ich, ne? Das wirkt total. Eigentlich sehr rund, sehr seidig, aber eben auch sehr besonders, finde ich. Das ist schon sehr schön. Also ich bin eigentlich sehr begeistert gerade. Ja?
Hat aber im Mund was.
Ja?
Hat aber im Mund was von denen aus der letzten Sendung. Dieses, ist das milchsäurig?
Mm.
Milchsäurig, milchsauer nennt man das. Das
milchsauer. Mm. Mm. So diese.
Was ist das? Das ist so eine.
Ja, genau. Ja? Das finde ich auch. Das ist so ein bisschen, so ein ganz leichter Anflug von Joghurt. Ja, ich würde eigentlich fast eher sagen, tatsächlich milchsauer. So ein bisschen wie aus diesem Spektrum Kanne Brottrunk.
Das habe ich.
Weißt du ja immer noch nicht.
Nee, weiß ich immer noch nicht. Das habe ich irgendwann mal.
Böse, Biere, sowas. Ja, das kenne ich. Ne? Also ein ganz leichte, aber ganz leicht.
Aber ist das nicht Milchsäure?
Ja.
Böse?
Ja. Ja, das geht in die Richtung, genau.
Kanne Brottrunk.
Ja, Kanne Brottrunk.
Gibt es das noch? Das gibt es bestimmt.
Ja,
es gibt ja auch noch. Oh Gott, du siehst so aus, als gäbe es das nebenan.
Wie quasi.
Im quasi ausgebaut.
Ja.
Schmeckt wie Apotheke früher roch. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Dieses betäubende, so ein Gefühl von, so ein Geschmack, so ein betäubte Zunge-Geschmack. Also so ein betäubte Zunge-Gefühl.
Was roch da? Das roch so? Jod oder was?
Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, dass das Gefühl, das ich auf der Zunge habe, ist so, wie es in der Apotheke früher gerochen hat, ja.
Okay.
Ob das Jod ist? Aber es ist so ein. Was schreibt er? Desinfektionsmittel Carbol. Das ist also mir jetzt nichts.
Desinfektionsmittel, finde ich, riecht es jetzt
nee, gar nicht. Nee, aber dieses. Sowas. Ja, irgendwas, was man zum Sterilisieren benutzt halt. Hm. Riecht nach Mediziner. Woher weißt du, wie meine Ärztin riecht? Mein Arzt.
Eben, wenn schon der Arzt.
Na, wie der riecht, weiß ich, so rieche ich selber.
Der riecht nach alten Männern? Mittelalte Männer?
No. Oh Mann, ey. Das ist so schlimm. Irgendwann riechen wir so.
Was macht man denn da? Lass uns da mal
nee, zu aber einem vielleicht, Zeitpunkt nein, aber vielleicht reden. Ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden.
Oh Gott, nein.
Vielleicht können wir uns jetzt noch überlegen, was wir dann dagegen unternehmen wollen. Kann man da überhaupt was gegen unternehmen? Ist dafür dieses, ich wundere mich immer, es gibt so Deo-Spray, das so 72 Stunden hält, wo ich mich immer frage, wozu braucht man das? Weil ich kann mich ja auch mal waschen zwischendurch.
Mhm. Meistens schon.
Ne? Also ich habe selbst, wenn ich in dem Bus bin, ich habe da so feuchte Einmalwaschlappen aus der Babyabteilung, weißt du?
Mhm,
Da stinkt man dann auch nicht, das kann man wochenlang durchhalten.
Riecht auch unangenehm, aber...
Ja, aber anders unangenehm. Anders, ja. Und verfliegt schneller. Aber was macht man denn dann, wenn man dann irgendwie anfängt, naja, häufiger einen Schlüpper wechseln, vielleicht Inkontinenzwindeln tragen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt aus allen Poren. Das ist gar nicht so einfach wegzukriegen.
Ja. Na gut.
Genau.
Zurück zum Wein.
Mamuka, Kekwatze und Lako Tainishvili. Genau. Die sind, das ist irgendwie ganz süß, die sind, also der gehört zu den Leuten, der sozusagen bei seinen Großeltern das noch mitbekommen hat, wie man eben doch eher klassisch Wein macht. Ja. Und dann ist er aber, hat er erst was anderes gemacht. Die sind beide eher im Kunstbereich tätig.
Oh, still. Ja.
Und irgendwann hat sie ihn aber irgendwie 2010 war es, glaube ich, doch gepackt, irgendwie, dass er anfangen wollte, eben auch so ein bisschen nebenbei sozusagen Wein zu machen, wollte aber nicht zurück in seine Heimat. Das war irgendwie in Westgeorgien, so ein bisschen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen sozusagen, wollte aber gleichzeitig so ein bisschen was von dem, was er dort bei seinem Großvater kennengelernt hat, irgendwie mit rübernehmen sozusagen, und hat sich dann von da, es gibt wohl in diesen verschiedenen georgischen Landesteilen auch so ein bisschen unterschiedliche Formen von Quevris, hat sich sozusagen von da die Quevris machen lassen, und nicht nur das, er hat auch irgendwie ein klassisches Holzhaus aus seiner Heimat irgendwie 250 Kilometer irgendwie in die Nähe von Tiflis bringen lassen, um dort dann eben sozusagen in dieser Umgebung aus seiner Kindheit anzufangen, Wein zu machen.
So nebenbei.
Ja, nebenbei. Ich glaube, mittlerweile macht das irgendwie dann auch tatsächlich. Also er hat nebenbei angefangen, weil das ja auch erstmal lernen musste, und hat dann irgendwie so zwei, drei Leute gefunden, die eben die das eben schon länger machen. Einer war Sodiko Zaishvili, das ist auch einer der Mitbegründer der Naturweinbewegung, der ist, glaube ich, 2015 gestorben. Aber bei dem hat er sozusagen, bei dem ist er in die Lehre gegangen. Und genau. Das ist so ein bisschen die Geschichte sozusagen des Weinmachers hinter diesem Wein.
Wenn du den mal länger im Mund rumspülst. Und dann runterschluckst. Also einen ordentlichen Schluck länger spülen und dann runterschlucken. Ich finde, dann macht der nochmal was ganz Bizarres. Ich finde, der kriegt, der hat so eine, der ist, solange du den im Mund hast, ist das so ein angenehmer, so ein schönes Säftchen, irgendwie so ein süßer, leckerer Saft. Und sobald du ihn dann runtergeschluckt hast und einmal geatmet hast, kleidet der irgendwie alles vom Kehlkopf bis vorne an die Zähne mit irgendeinem, so einer Apotheke. Da bin ich dann wieder beim Chat mit so einem,
ne? Ja, das
so,
stimmt.
So ein, ja. Ganz komisches Gewürz. Es gibt ein Gewürz, das so ist auch.
Also irgendwann kam ja auch schon mal Nelke, und Nelke hat ja auch tatsächlich so ein bisschen was.
Sind sie außer Gefahr?
Ne? Hat ja was Betäubendes auch.
Ne? Ja, das hat doch beim Marathonmann, genau. Hat er dem noch Nelke irgendwie auf den Zahn gemacht, um den Schmerz wegzumachen.
Genau,
ja.
Genau. Da ist schon was bei, finde ich. Und der Wein hat, ich finde, der ist total tonisch. Ja, weißt du, was
tonisch?
Ich meine?
Tonisch? Nee.
Ja, tonisch ist ja ein Begriff sozusagen für was Belebendes. Ja? Also okay. Ein tonisches Getränk ist ein belebendes Getränk. Aber ich finde, er hat da tatsächlich auch was von diesem Tonic.
Genau, dieses Betäubende. Ja, Chinin.
Ja. China-Rinde, Chinin.
Ja.
Das hat dieser Wein.
Ich habe mal auf einer Speisekarte gab mir so Zusatzstoffe aufgelistet. Da stand hinter jedem Zusatzstoff, was das macht.
Ja.
Und hinter Chinin stand, davon wird man Chinese.
Was?
Einfach,
wo stand das?
Ich weiß nicht, also irgendeine Kneipe war das.
Also,
das ist so, wenn der Zusatzstoffe 5, 3, 7 und so.
Okay.
Ja, davon wird man Chinese. Und du liest so,
ich dachte, die hätten sich im Schirembel einen Scherz erlaubt. Oder so.
wie
damals mit der Steinlaus.
Ach, stimmt, die stand im Schirembel, ne?
Ja, in einer Ausgabe, glaube ich.
Okay. Chat sagt, merkt ihr eigentlich auch eine gewisse Schärfe oder habe ich neuerdings eine Allergie entwickelt?
Nee, eine gewisse Schärfe, finde ich, ist da schon drin, ja.
Ja. Ich finde das total faszinierend. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, kennst du dieses, hast du schon mal Lidocain auf der Zunge gehabt, dieses, was der Zahnarzt dir spritzt?
Mhm.
das so ein bisschen. Oder auch Koks. Also dieses, so ein komisches,
diese komische Form von Betäubung.
Taubheitsgefühl, ja. Was nicht wirklich taub ist. Ja. Also so ein Kokswein. Der wir haben das Geheimnis georgischen Weines entdeckt. Ja. Da ist Koks drin. Da müsstest du eigentlich wirklich mal machen. Und dann gucken, ob sich das in irgendeiner Form auf den Absatz auswirkt, weil alle denken so, oh, geiler Wein. Hm. Oh, ich habe ein paar geile Weine getrunken. Und zwar hat Suff die haben ja ihr Sortiment erweitert. Die, jetzt, wo sie Mailorder machen und so, ne? Ja. Die haben ihr Sortiment erweitert und haben eine kleine Veranstaltung gemacht zur Sortimentserweiterung. Mhm. Und was im Übrigen die erste Veranstaltung seit Pandemiebeginn war, also das erste Mal, dass ich irgendwo war, wo mehr als noch zwei oder drei andere Menschen waren, was irgendwie ein bisschen spooky war. Ja, ja, also ich war auch da schon, also ich bin ja genesen und einmal geimpft, das heißt, ich war da schon durch. Um mich muss ich mir dann gar keine Sorgen mehr machen, aber man hat sich ja das Vorsichtige so angewöhnt irgendwie, dass es ein bisschen ungewohnt wird. Und es war auch draußen, es waren viele Leute, bestimmt so 50, 60 Leute irgendwie über die Zeit dann so durchgelaufen und sowas. Sehr schön war das. Und da habe ich drei Weine, warum habe ich die eigentlich nicht mitgebracht? Ja, weil wir eh nicht genug Zeit haben, die zu trinken. Drei Weine aus Sachsen, deren Namen ich vergessen habe, fällt mir gerade wieder ein. Nee, fällt mir eben nicht ein. Wie hießen die denn? Der Winzer hat so einen bizarr französischen Namen. Marquis de Bouchard de Lombard oder so ähnlich. Also einen ganz, ganz komischen. Total geile Weine. Also wirklich so. Normalerweise kriegst du aus Sachsen ja so Riesling, den du genau so auch von der Mosel kriegst.
Ja.
Nur, dass er aus Sachsen 4 Euro...
Alexandre Dupont de Ligon.
Das ist, was ich dir wollte.
Ah, ja.
Super Weine. Also normal hast du dann ja irgendwie so einen Riesling, der genauso auch in der Mosel wachsen würde, nur aus Sachsen kostet er 4 Euro mehr.
Ja.
Wo du dich dann immer fragst, warum habe ich das denn jetzt gekauft? Also das ist so meine Erfahrung mit Weinen von da unten, also so gerade Sachsen, ist, dass ich mich jedes Mal gefragt habe, warum habe ich das denn jetzt gekauft? Und die sind komplett anders. Also die sind so, dass jeder, der den da getrunken hat, ich habe natürlich dann alle möglichen Leute angequatscht und so, wirklich jeder im Grunde gesagt hat, das hätte ich von Sachsen nicht erwartet. Mhm. Also dass genau sowas aus Sachsen kommt. Mhm. Und das war halt auch so natural, irgendwie ein irrsinniger Zinnober und Zirkus in deinem Mund. Die sind furchtbar. Und dann dachte ich so, ach, die sind ja auch gar nicht so teuer. Bis ich dann rausgefunden habe, dass die Preisliste, die sie da ausliegen hatten, waren Retail-Preise.
Ah, okay.
Also Retailer-Preise. Ja, ich habe mir dann trotzdem von jedem mal eine geholt.
Okay.
Die müssen wir bei Gelegenheit mal trinken. Ah, das ist wirklich, wirklich super Weine.
Ja.
Tu mal in den Chat, dann haben wir es da irgendwie. Vielleicht vergesse ich dann auch nicht, das in die Shownotes zu packen später.
Okay.
Ja. Und was hatte ich denn da noch Tolles? Ich hatte einen sehr, sehr geilen Rosé. Und zwar von aus Frankreich, ein Rosé aus Frankreich, von dem Weingut, wo Paul Truschkowski auch Wein gemacht hat, 2 Jahre.
Der Villeneuve, Chateau de Roquefort.
Genau, Roquefort war das.
Ja, und der hier, der Dings, der Alexandre Dupont, der kommt auch über Chateau de Roquefort.
Ah, okay. Und dieser Rosé von Chateau de Roquefort, der war auch richtig geil.
Ja, das ist auch wirklich ein Klassiker. Ja, das ist ein totaler Klassiker.
Wie hieß der? Corall oder Corell?
Corail.
Corail, genau.
Das ist wie die... Du kennst ja Jakobsmuscheln,
ja. Ne?
Da ist ja die Jakobsmuschel, also das Fleisch drin und daneben ist die Korai. Das ist
das Füßchen. Kleine,
ja, genau. Okay. Was eben so eine besondere rosa Farbe hat. Ja. Okay. Und danach hat er sozusagen.
Also da muss ich jetzt echt, ich habe halt das Problem, dass ich wieder viel zu viel in den letzten Sendungen dann auch, ohne es zuzugeben, habe ich dann nebenbei immer noch bestellt. ich habe bald wieder viel zu viel bei mir in der Wohnung stehen.
Ja.
Also im Grunde habe ich ich habe keinen Platz mehr. Also im Wohnzimmer steht jetzt mitten im Raum stehen zwei, sind das 12er Kartons oder 9er Kartons? Die stehen da so skulptural sozusagen, weil ich nicht weiß, wohin damit. Und also wenn ich das nicht hätte, ich hätte mir sofort irgendwie mindestens 6 von diesem Rosé geholt. So habe ich nur 2. Das ist ein unglaubliches Sommergetränk auch. Ja, also sowohl irgendwie zur Erfrischung als auch für irgendwie das
geht immer.
Entrecote vom Grill.
Das geht immer.
Der ist wirklich beeindruckend gewesen, ja.
Ja.
Rosé, das ist doch kein Rosé.
Ja, weil wir die ganze Zeit abschweifen sozusagen. Ich will nochmal sagen, ich fand den Wein total schön. Also der hatte ja
super
auch im Chat wilde Beschreibung. Alles völlig in Ordnung sozusagen. Ich beschreibe ihn ja auch wild, aber ich finde ihn total schön, weil er sich so schön jetzt allein so in der halben Stunde, in der wir ihn im Glas hatten, total schön gewandelt hatte auch. Ne? Super lebendig und ganz eigen, aber eben irgendwie trotzdem sehr klar, ja. Und sehr, sehr, sehr lang und in gewissem Maße auch komplex, aber gleichzeitig eben total frisch und
total super saftig. Also der ist vor allen Dingen auch total super zum Mitbringen. Was kostet der? Was war das? Der Chat guckt nach. Chat, ja, was kostet der? Also der zweite Weiße.
Total schön. Also ja. Den ersten fand ich schon gut. Im Vergleich zum zweiten ist er mir persönlich so ein bisschen zu weich vielleicht. Ja. Obwohl er ja auch eine gewisse Kante hatte, aber der zweite hat für mich genauso die schöne Balance. Mhm. Und wirklich dieses Kantige, das Frische, das Saftige, die Würze dabei und vor allem auch so eine schöne Textur mit dazu, finde ich total super.
Ja, und der ist halt insofern super zum Mitbringen, oder auch wenn du Gäste hast, die jetzt nicht irgendwie so Weinbleppos sind wie wir, den kannst du halt auf den Tisch stellen, der ist nicht anstrengend. Also der ist nicht anstrengend. Du kannst ihn dir anstrengend machen. Du kannst sehr lange drüber nachdenken, ja, und sehr lange drüber reden. Musst du aber nicht. Du kannst ihn auch wegzechen. Ja. Und der hat eine total interessante Spannbreite irgendwie. Den kannst du dann halt auch wirklich Leuten hinstellen, die normalerweise, was weiß ich, so sich im Supermarkt oder im Discounter irgendwelche Weine holen, weil es gut klingt. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend so. Ja.
Ja. Ja,
cool. Klasse, der ist klassenlos. Das wäre 19,50 kostet er,
ja,
okay.
Ja.
Aber gut, ist klassenlos, meine, ist wie so ein VW Golf, weißt du?
Ja.
Jeder kann im VW Golf sitzen. Der abgerockteste, wie hießen die früher, Lumpenproletariat, kann mit dem Golf vorfahren, aber auch der Herr Generaldirektor. Und sie haben immer ein angemessenes Auto, und das ist mit diesem Wein so ein bisschen, finde ich. Also den bringst du mit und alle am Tisch werden sagen, oh, das ist aber ein schöner Wein. Und jeder wird aus einem anderen Grund sagen. Ja, bin ich sicher.
Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, er wäre dafür schon zu speziell.
Nee, hast du noch ein Glas? Trink den einfach mal weg. Also ohne so zu trinken, wie wir trinken.
Ach so, ja,
also ohne so zu trinken, wie wir trinken. Dieses,
ja,
den Mund und ein bisschen
rumspielen. Ach so, du meinst einfach so mal.
Einfach
so
mal trinken, wie man Wein, also wie man da so sitzt. Einfach nehmen, Schluck trinken, fertig. Und dann kriegst du nämlich einen total gefälligen, freundlichen Schluck Wein in den Mund. Das ist echt.
Ja, stimmt.
Ne?
Das, ja,
das ist total also, super.
Er behält das Tonische und er hat so einen ganz leichten Bitzel. Ne? So ein ganz leichter.
Ja, der ist aber sofort weg. Also der kommt, ja, sobald er aus der Flasche kommt, ist der, also wenn er ein paar Minuten im Glas ist, ist der Bitzel weg. Aber das, ja, ist halt echt das Ding, das ist so, ach schön, da gibt man noch so ein Schlückchen für die Leute, die dann irgendwie zechen wollen. Und wenn er dann siehst, dass jemand komisch guckt, kannst du immer noch mit dem drüber reden. Und der hatte dann auch einen geilen Abend.
Ja.
In was für Kategorien ich manchmal denke, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung, ey?
Warum?
Eben, die anderen sind doof. So, Rotwein jetzt.
Genau, es gibt ja Rosé und Rosé sozusagen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Rosé macht. Eine davon ist vielleicht die man in Bordeaux heutzutage als Claret bezeichnet. Also in Bordeaux gibt es ja Rot- und Weißwein, aber es gibt auch Rosé, mhm, und es gibt Claret. Und Rosé ist im Bordelais sozusagen der helle,
ja,
Wein, so wie der Corail.
Ja.
Und dann gibt es eben den Claret, der irgendwas zwischen Rosé und Rotwein ist. Und das haben wir jetzt hier eigentlich auch.
Okay. Und die nennen das Claret noch nicht mal Claret?
Nee, die nennen das Claret, weil die Engländer das so benannt haben. Die Geschichte ist eigentlich die, dass die Engländer ja.
Hey. Entschuldigung, das Geräusch, das ihr gerade gehört habt, war der Versuch, nach einer Motte zu schlagen, wo ich, wird alles abgebucht.
Das passiert. Das
ist mehr Löhne mit Madame Napoloni.
Nein. Die Engländer, die haben ja eine Zeit lang eben in Bordeaux geherrscht,
ja,
auch, ne? Und die haben ja den Wein im Wesentlichen dann eben auf die Insel gebracht.
Ja.
Und die haben den Bordeaux im Allgemeinen eigentlich Claret genannt.
Okay.
Früher war das so, dass man Weine immer mit Stielen und Stängeln vergoren hat.
Mhm.
So. Weil man es nicht besser wusste, auch im Burgund oder so. Und weil jetzt aber in den meisten Jahren die Stiel und Stängel nicht reif wurden und der Wein dann bitter geworden wäre, hat man den nicht so lange auf der Maische gelassen, sondern recht schnell abgepresst.
Ja.
Und deswegen waren Rotweine früher viel heller als heute. Ja.
Rotweine sahen also so aus wie heute ein dunkler Rosé.
Ja, wie das hier.
Wie das hier, ja.
Genau.
Ja, ja.
Und sozusagen aus dieser Tradition heraus haben die Bordeläser dann auch in der Zeit, als die Weine dann dunkler und dichter wurden, sozusagen die Tradition des Claret belassen und sozusagen einen besonderen Rosé-Typ.
Wo ist denn der Übergang vom Rosé zum Rotwein?
Ja, das ist irgendwie fließend letztlich. Also Rosé ist halt Rotwein mit einer kurzen Maischestandzeit. Also es gibt ja verschiedene Formen, Rosé zu machen. Die eine ist die, dass du einfach die Trauben anrebelst, also
Traubenrebelmaschine.
Traubenrebelmaschine wollte ich auch gerade sagen, weil mir das andere gerade nicht auffällt. Also die sozusagen die aufgeschnitten werden sozusagen, ja. Und dann läuft der Saft natürlich aus den Trauben raus.
Ja.
Das ist dann sozusagen ohne weiteres Pressen. Dann läuft einfach der Saft raus, der dann schon ein bisschen roséfarben ist, ja, weil das ja alles so ein bisschen durch diese ganze Maische durchläuft und was dann rauskommt, ist halt hell roséfarben. Und dann gibt es sozusagen das, wo du eben bewusst den Saft mit der Maische länger
stehen lässt.
Und sozusagen die ja aussuchen kannst, bei welcher Farb- und Gerbstoffintensität du den dann abpresst.
Ja.
Und dann gibt es halt noch den sogenannten Vorlaufsaft eines Rotweins. Also du machst eigentlich Rotwein.
Ja.
Und du willst aber einen sehr konzentrierten Rotwein haben.
Ah, okay. Und holst dann einfach die Hälfte raus,
genau,
und lässt den Rest auf seiner
Maische. Drittel oder ein Viertel oder was auch immer. Ne? Genau. Und das ist dann sozusagen, wenn man so will, das Abfallprodukt eines Rotweins. Und die anderen beiden Varianten sind eher die, bewusst Rosé zu machen.
Aber so eine... irgendwie eine Vorgabe von irgendeinem Weinbauverband, der sagt, bei einer, weiß ich nicht, wenn er so und so durchsichtig ist oder was?
Nee, das gibt es tatsächlich nicht.
Das heißt, Rosé ist, wenn der Winzer sagt, das ist Rosé.
Ja. Genau.
Da ließe sich Schindluder mittreiben.
Das Warum?
Gefällt, weil man kann einfach sagen, es ist Rosé. Ja, aber der ist doch weiß. Nee, das ist Rosé.
Ja, dann ist ein Blonde Noir. Das fällt ja auch unter Rosé. In gewissem Maße.
Ja.
Also wenn du die Trauben wirklich direkt presst.
Blonde Noir wäre eigentlich
presst,
auch Rosé.
Ja. Und das ist ein Weißwein von roten Trauben. Ist ja, im Prinzip ist auch eine Spielart vom Rosé.
Ja.
Und manche Blonde Noir, wo dann Blonde Noir auf dem Etikett steht, die haben auch einen ganz leichten Roséton. In der Farbe. Ne? Und das hier ist sozusagen das ist hier ja kurz vor Rotwein dann. Ne?
Mhm.
Ja.
Und dann auch in der Nase ist das kurz vor Rotwein.
Ja.
Ne, das ist eigentlich Rotwein.
Ja. Aber eben sozusagen ein Sommerrotwein.
Ja.
Wenn du so willst, den du einfach irgendwie frisch und saftig trinken kannst. Alkoholgehalt 12%, ich glaube, wie die anderen beiden Weine vorher auch. Ne?
Ja.
Und gemacht von Bayer und Gwanza Abulatze. Das ist irgendwie auch ganz schön, wenn man irgendwie auf die Website von den beiden guckt oder beim Scholtern irgendwie auf die Seite. Zwei Frauen, die sich mit 20 sozusagen überlegt haben, dass sie gerne tatsächlich Wein machen wollen.
Mhm.
Und irgendwie stößt ihr Bruder noch mit dazu, der sozusagen jetzt der Einzige ist, der tatsächlich wirklich Önologie studiert.
Mhm.
Und das heißt jetzt Gwanzas Wein hier oben drüber, weil Gwanza sozusagen für die Rotweine und Rosé verantwortlich ist, während Bayer eben sich eher mit Weißwein beschäftigt. Ja. Und dass das irgendwie nicht ganz unbemerkt bleibt, merkt man, wenn man sieht, dass die Bayer irgendwie bei den Forbes in der Liste Art and Culture Under 30 irgendwie im Jahr 2019 irgendwie in dieser Liste mit drin war, was ja schon ungewöhnlich ist, war also Arts and Culture aus Georgien irgendwie jemanden wahrzunehmen auf einer Forbes-Liste, finde ich schon irgendwie ganz spannend eigentlich, ne?
Ja. Also, weil du sagtest, der Einzige, der auch Önologie studiert hat, muss man das eigentlich?
Nein, muss man nicht.
Aber auch so die Winzer, die Winzer, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die haben alle irgendwann sind die an eine Hochschule gegangen. Oder? Ich überlege gerade.
Ich nicht. Also ich kenne auch andere.
Okay.
Also einer Also mir fällt jetzt gerade spontan ein, weil ich seine Weine gestern irgendwie den aktuellen Jahrgang probiert bei H.O. Spanier, also Hans-Oliver Spanier vom Weingut Battenfeld Spanier.
Ja.
Der hat dieses Jahr sein, Moment, 30-jähriges Jubiläum, genau. Der hat mit 20 Jahren eigentlich sein Weingut gegründet.
Gegründet, nicht übernommen vom Vater?
Ja, ein bisschen, also der, aber eigentlich gegründet.
Mhm.
Also da war Geld im Hintergrund in der Familie schon,
okay.
Aber er hat eigentlich sein Weingut gegründet und sozusagen von der Pike auf von vornherein biologisch bewirtschaftet, mhm. Was damals auch noch echt eine Seltenheit war. In einem Teil von Rheinhessen, Hohensülzen, was jetzt auch noch überhaupt keinen Namen hatte. Also mit den Weinbergslagen. Und der hat zum Beispiel, der hat nie Önologie studiert. Ne? Aber es gibt viele, die nie Önologie studiert haben. Und dann gibt es auch welche, denen das tatsächlich auch eigentlich sehr wenig gebracht hat, sozusagen eher den klaren Blick verstellt hat. Also
aber geile Partys müssen die feiern da in Geisenheim. Also da habe ich schon häufiger erzählt gekriegt, dass, ja. Wer war denn das? War das der Andi Weigand, der meinte, er hätte eigentlich, wäre er praktisch nie nüchtern gewesen? Es während seines gesamten Studiums irgendwie ein Wochenende gegeben, wo er nüchtern gewesen wäre oder so ähnlich. Aber ich will dem jetzt nichts in den Mund legen. Aber ja.
Aber das ist doch auch, ich finde es total schön heute. Auch den hier, der hat so eine, der hat so eine fantastische Kräuterwürze, finde ich.
Und so was Stängeliges.
Ne? Mhm. Und so was Steiniges auch mit dabei. Und dann kommt irgendwann sozusagen irgendwann die Frucht mit dazu.
Die Weinberge auf dem 5 Hektar großen Familienbetrieb sind ein Gewirr aus Unkraut, Wildblumen und sich ausbreitenden Reben. Ja, so riecht das.
Aus dem Chat kommen, wir hätten den zweiten als letzten trinken sollen, der Rosé würde verlieren. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Nee. Der ist so anders.
Also ich finde auch, er ist so anders. Er hat eine ganz andere Würze. Und er hat auch genügend Kraft eigentlich, finde ich, um für sich selber zu wirken.
Ich will. Ah, nee, doch nicht. Der kommt im ersten Moment, kommt der ein bisschen schwächlich im Mund. Also im ersten Moment denkst du so, oh, der ist aber ein bisschen wässrig.
Mhm.
Und dann hört er aber trotzdem nicht auf, Druck zu machen.
Ja.
Das ist ganz lustig.
Das ist ganz lustig und das hängt, glaube ich, tatsächlich auch damit zusammen, dass er einfach im Duft auch so stark ist. Oder so präsent, ne? Und dann braucht er so einen kleinen Anlauf am Gaumen.
Ja.
Ja, tatsächlich.
Aber dann?
Ja.
Und auch genau, also, wie nennt man das? Die Tannin-Integration oder wie man das nennt? Also der hat genau so viel Pelz, dass ich es gerade noch geil finde.
Mhm.
Da ist wirklich so ungefähr meine Schmerzgrenze.
Mhm. Ja.
Der Chat liefert gerade einen Kontrast aus. Eilmeldung, Rumsfeld ist gestorben.
Mhm.
Ja, der war der nochmal? Der war Außenminister, Verteidigungsminister unter Bush dem Älteren, oder?
Nee, Junior, glaube ich. Ne?
Junior.
Hat der nicht irgendwie diese ganzen fiesen Firmen da irgendwie mit in den Irakkrieg reingebracht? Und
so Battle und so.
Also, ja, genau, die sich da irgendwie dumm und dämlich verdient haben. Auch so ein Kriegstreiber gewesen. Ja, die machen 7.500 Flaschen im Jahr.
Da kann doch keiner von leben. Da kann doch keiner von leben. Das geht doch nicht.
Ja, irgendwie kriegen die das anscheinend hin. Wir haben halt natürlich ganz andere Lebenshaltungskosten da auf dem Land. Aber klar, das ist, ich weiß auch nicht, wie sie es machen.
Also ich meine, klar, wenn der jetzt irgendwie, weiß ich, diese 7.500 Flaschen für 30 Euro verkaufen würde, am Hof, was er nicht tut, dann ginge das vielleicht. Dann ginge das vielleicht, weil du dann davon in Georgien ordentlich leben kannst. Also die Lebenshaltungskosten sind sicherlich niedriger, aber nee, irgendwie.
Nee, ne?
Krass. Ich finde das, ja, ich, ich frage mich dann auch immer, es war auch bei dieser Party von Weinhaus Suff einer dabei, oh, der kam aus der Pfalz, glaube ich. Wie hieß der denn? Der hat irgendeinen rebellischen Namen, hat der gehabt. Also seine Weine. Irgendwas Rebellisches. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht bin ich bei Suff auf der... Auf
Marto?
Nee. Nee, nee. Nee, noch viel, viel... ich gucke jetzt mal. Der erzählte jedenfalls auch, der hat halt irgendwie 1 Hektar oder so. Und er macht halt auch, ja, irgendwie sowas wie 5.000 oder 7.000 Flaschen oder sowas.
Vagabund.
Mhm. Was jetzt nicht unbedingt was mit Rebellion zu tun hat. Aber, naja, schon. Also wenn man das Establishment betrachtet, kann man das irgendwie konstruieren. Aber ja, Vagabund, genau. Der hat dann auch irgendwie so 1 Hektar oder sowas. Total netter Typ irgendwie. Mhm. Lustiger Typ, super gelaunt. Und ich habe dann auch gesagt, selber, wovon lebst du denn? Wie machst du das? Und er sagt, naja, ist ja schon hochpreisiger. Kostet dann irgendwie, was weiß ich, dann auch so, ich weiß gar nicht, was der im Einkauf gekostet hat, der Wein von ihm, aber dann auch irgendwie keine 20 Euro, glaube ich, waren das. Ich bin dann immer total fasziniert davon, wie bescheiden diese Leute eigentlich sein müssen.
Ja, zwischen 18 und 35 Euro kosten die Weine.
Ja. Aber selbst wenn du 10.000 Flaschen zu 35.000 zu 35 Euro machst, also halt 35.000 Euro.
Ja.
Das.
Ja.
Nee, dann hast du 350.000 Euro.
Hm?
10.000 Flaschen zu 35 Euro sind ja 350.000 Euro. Da muss man ja gar nicht so bescheiden sein. Ich mach Wein.
Naja, komm, bitte.
Ich mach in Wein.
Also das ist ja das, was im Laden.
Ja. Ja, aber wie viel wird der, was, wie viel schlagen die Läden drauf? So viel ist es nicht. Jetzt hier bei diesen sächsischen, die kamen so um die 18, glaube ich, und im Verkauf 25.
Ja, also normalerweise so 30% wollen das schon haben, ne?
Okay, das heißt, du hast dann bei einer 30 Euro Flasche 20 Euro. Dann hast du noch Kosten.
Ja, also, klar, das Kosten. Und muss ja, heutzutage musst du auch mitdenken, dass du im Zweifel zweimal ein Jahr lang keine Ernte hast.
Ja, ja.
Das musst du echt mitdenken. Das muss drin sein. Also so ein klassischer Winzerspruch ist ja sozusagen, dass du, wie teilt sich das auf?
Thomas Schenk auch gesagt, ein Drittel des Vermögens im Keller, ein Drittel
auf der Bank
und ein Drittel im Berg.
Ja. Im Berg, ja, genau. Das ist so der ganz klassische Winzerspruch. Und das,
aber das kriegen die Kleineren kriegen das gar nicht hin.
Nee, eben.
Das ist nicht...
Ja. Deswegen, das ist also es ist ja in Frankreich zum Beispiel so und das also in Frankreich ist es so, dass dieses Jahr sich sehr viele Winzer das Leben genommen haben.
Was, wann?
Ja, also in den letzten Wochen und Monaten.
Wie?
Ja, es gibt sehr viele, also vergleichsweise viele Winzer, auch bekannte Winzer mit bekannten Weingütern, die sich das Leben genommen haben. Das mag unterschiedliche Gründe haben, aber einer ist mit Sicherheit, dass sie wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt waren und es ja immer mehr, also durch den Klimawandel immer mehr Spätfröste, Hagel, Tornados und so weiter und so fort gibt, die dafür sorgen, eben, dass ganze Ernten wegbrechen. Hitze, ne?
Ja. Das will man ja nicht. Also man will ja gar nicht, dass sie pleite gehen. Also man will ja nicht, dass Leute, die so ein schönes Produkt herstellen, Not leiden. Das will man irgendwie nicht. Das muss doch für die auch irgendeine Möglichkeit geben. Keine Ahnung. Winzer Hartz IV, weiß ich nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass selbst wenn dir eine komplette Ernte ausfällt, dass du dann nicht finanziell so sehr am Ende bist, dass du dir im Zweifelsfall sogar noch das Leben nimmst.
Ja, das scheint immer häufiger vorzukommen. Also wir
aber das
haben
ist doch
ja
auch
hier noch ein bisschen Glück.
In Anführungszeichen nur Landwirtschaft. Und Landwirtschaft kriegt doch vorne und hinten, dann, wenn sie ja, anstarten. Nee. Ja gut, aber das sind die Großbauern mit den riesigen Feldern. Ja,
genau. Das sind auch die sozusagen irgendwie Weinberge rausreißen und dafür irgendwie Geld bekommen, ja. Aber es sind halt nicht unbedingt die Kleinen, die irgendwie handwerklich arbeiten, ne? Und die kriegen halt im Zweifelsfall, übernehmen die Betrieb von ihren Eltern, der schon nicht gesund war wirtschaftlich, und müssen dagegen ankämpfen. Ne? Und
selbst wenn man noch irgendwie eine halbe Million reinstecken, um ein paar neue Maschinen und weiß der Geier was.
Ja.
So einen Trecker kriegst du ja auch nicht für lau.
Nee. Ja. Nee. Das ist schon krass.
Ja.
Das ist schon sehr bitter. Also, ja.
Kannst ja nur saufen.
Ja.
Also ich bleib beim zweiten.
Mhm. Ich glaube, der kommt insgesamt auch am besten an. Ja. Solidarischer Weinbau könnte helfen. Das ist ja, kommt aus dem Chat, das finde ich auch. Das ist, ist ja etwas, was jetzt hier ein, zwei, dreimal ich jetzt auch mitbekommen habe, dass es Winzer gibt, die damit anfangen.
Okay.
Ja.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Finde ich eine,
da fällt mir ein, dass ich irgendwann mal sogar bei so einem Crowdfunding mitgemacht habe. Mhm. Wo irgendwas war denn das? Ein Syrah aus Deutschland? Was ist denn daraus geworden eigentlich? Ja, nix, sonst hätte ich den ja, den Wein. Ne? Crowdfunding halt. Naja.
Okay.
Irgendwas fällt mir gerade ein. Ich habe irgendwann mal sowas mitgemacht, wo irgendein Winzer gesagt hat, ich will jetzt so und so einen Wein machen, da brauche ich so und so Kohle für.
Ich weiß, dass Dirk Würz das mal gemacht hat. Der hat mal so ein Projekt gefahren. Der wollte mal in Deutschland anfangen und dann in verschiedenen Teilen der Welt irgendwie irgendwelche Weine machen.
Mhm.
Ja.
Nee, weiß ich, muss ich nachher mal rumgoogeln. Also beziehungsweise bei diesen Crowdfunding-Dingern, wo ich angemeldet bin, mal suchen, aber.
Ja, ja, Michael schreibt gerade im Chat, Zinfandel aus Deutschland.
Zinfandel aus Deutschland war das, genau.
Er hat auch nichts bekommen.
Ja, naja.
So halt.
Zinfandel.
So, ich fahre nochmal vorne an,
okay.
Wie ich das gerne mache.
Da war ich mit. Hey. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade den Wein weggeschüttet haben, den Rest. Ich habe kürzlich ein Video von Gary Vaynerchuk gesehen. Mein Gott, ist das ein Arschloch geworden. Das ist ja furchtbar.
Ja, ja, furchtbar.
Der war so ein cooler Weinponz irgendwie. Und jetzt ist das so ein Can-Do-Motivationsgeschwätz.
Ja,
boah.
Ganz schlimm.
Aber die alten Videos, geil.
Ja, das war super. Das hat die Weinwelt wirklich verändert, ne?
Ja. Hat es die Weinwelt verändert?
Ja, ich glaube schon.
Also es hat mich dazu gebracht, überhaupt über Wein erst zu schreiben.
Ja.
Und dann zu reden, weil ich die Scheu verloren habe, drüber zu reden.
Genau.
Ja.
Ich glaube, das hat sehr viel verändert. Das hat die Rezeption von Wein in den USA stark verändert.
Ja.
Und damit dann halt auch irgendwie ja dann auch weltweit so ein bisschen.
Es irgendwann gab ja genügend, kommt aus dem Westen alles rüber.
Genügend Epigonen. Was aber auch wichtig war, glaube ich, um das so ein bisschen auch in andere Länder zu transportieren.
Und nach dem Rosé, der erste wieder.
Ne? Schön, ne?
Was eine Kräuterbombe.
Ja.
Boah.
Aber immer auch mit dieser durchaus, also sehr weichen Frucht irgendwie dabei, finde ich. Ich bleibe irgendwie bei so einem ganz weichen Pfirsich irgendwie. Ja. Die gefallen mir alle drei eigentlich richtig gut.
Zinfandel in Deutschland. Ey, Funding ist ja sogar durchgekommen. Ist ja sogar durchgegangen.
Ja, Ding. Ich meine, manchmal braucht es ja sogar
auch Realisierungszeitraum 2017 bis zur Flasche 2021. Das heißt, es könnte sogar sein, dass da noch was kommt.
Ja.
Da melde ich mich jetzt mal lieber nicht an und gucke nicht, wie viel Kohle ich da hingeworfen habe.
Ja, lass mal.
Weil wahrscheinlich war ich wieder betrunken.
Also, Sven schreibt gerade, angeblich kommt der Zinfandel Anfang 2022, ja. Ein Zeitprojekt.
So ein bisschen wie diese Elektrobullis. Oh, ich habe heute einen ID3 cool. gesehen auf der Autobahn. Also diesen Elektro-Golf VW, also den VW in Golfgröße elektrisch.
Also die fahren hier zu
stimmt, als Sharing-Auto
habe ich share.
Den. Ja. Genau, da habe ich den
gesehen. Fahren hier ganz viele rum. Ich habe mich da noch nicht angemeldet.
Ich habe schon gedacht, das ist, ich glaube nicht, dass Tesla in Grünheide noch Autos bauen wird.
Wenn die
Also wenn VW, das ist ein Fahrzeug, das ist, ich weiß nicht, was der kann, aber ich vermute mal, dass VW da eine ordentliche Reichweite reingepackt hat für einen Alltagsbetrieb. Ich weiß nicht, ob der eine Dachlast hat und sowas. Aber also ich meine, klar, Tesla ist jetzt natürlich irgendwie ein Premium-Produkt.
Ja.
Aber da würde ich ja dreimal überlegen, ob ich mir statt einem Tesla nicht so ein ID3 und noch irgendein Motorrad hole oder sowas, weißt du? Ja. Sehr schönes Auto. Jetzt schweifen wir auch noch ab. Oh Gott.
Witzig. Wenn ich die jetzt alle drei nebeneinander probiere, gefällt mir der erste Weißwein jetzt besser als der zweite.
Wo ist der zweite? Gib mir den zweiten.
Das ist der zweite. Mhm. Der mir vorher besser gefiel, aber jetzt fällt er ein bisschen ab, finde ich.
Ich weiß, was du meinst.
Der hat so ein bisschen so ein Loch am Gaumen, ne? So.
Der hat ein Loch am Gaumen und der hat doch zu viel Obst.
Ja, oder zu viel Tabak irgendwie.
Also ich fand ich den spontan zu obstig. Also was heißt zu obstig? Der ist super. Hm? Aber jetzt zu den anderen beiden, ja. Aber hinten raus dieses... Ich finde, ich habe immer noch dieses Gefühl von Betäubung.
Von leichter Betäubung, das ist witzig, ne?
Völlig geil ist das. Völlig geil ist das, sagt er. Was vielleicht auch daher kommt, dass ich in den 90ern echt schlimm auf Koks war. Das könnte natürlich auch noch sein, irgendwie. Boah, das ist eine üble Zeit, ey. Komm, wir hören die Sendung mal.
Ja, krass.
Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Chat, fürs Mitspielen. Danke für die Aufmerksamkeit und danke,
Wolfgang. Und einen schönen Sommer, ne?
Und einen schönen Sommer.
Ja.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.